Zwischen Leben und Tod. Der Podcast, in dem Medizintechnik im Fokus steht. Wir sprechen über heitere, spannende und auch ernste Themen. Aber immer mit der richtigen Prise Humor verfeinert.
Freuen Sie sich alle zwei Wochen auf aktuelle Begebenheiten, Expertengespräche über lebensrettende Produkte und den einen oder anderen Stargast.
Wir freuen uns auf Sie. Ihr Stefan Kolloser
und Marco Sodomka. Ja, meine Lieben, es ist wieder soweit. Der Podcast Zwischen Leben und Tod der Kolloser Medizintechnik GmbH ist wieder da. Heute mit einem ja vermeintlich 2.0 ganz besonderen Gast, Primarius Dr. Wilschke. Hallo, lieber Harald.
Danke, Marco, dass ich da sein darf.
Es ist eigentlich wirklich das zweite Mal, wo wir uns zusammensetzen. Du warst auch der erste Podcast in unserer Ära damals, oder unter den ersten meines Wissens noch, wo wir ja damals schon über deine Fähigkeiten beim ITH und als Anästhesist und so geplaudert haben. Nur heute, Anfang des Jahres, sitzt du als Primar mir gegenüber, ich aus Wiener Neustadt. Wie geht's dir damit?
Ja, gut. Es ist spannend, jetzt als Primar wieder hier zu sein. Mitgebracht habe ich, falls es euch nicht stört, meinen Hund. Also es könnte sein, dass plötzlich irgendjemand zum Bellen anfängt.
Es ist aber nicht die Iris, es ist der Hund.
Ins Krankenhaus darf ich ihn nicht mitnehmen, aber sonst ist sie eigentlich immer bei mir, deswegen ist sie auch heute da. Ja, ich war vor, glaube ich, 2 Jahren oder 3 Jahren das erste Mal bei euch. Und es freut mich, wieder da zu sein, jetzt eben in meiner neuen Position.
Ja. Wie geht's da damit? Wie hat das Ganze begonnen? Du hast dich vor einem Jahr, meines Wissens nach, 1,5 Jahr, glaube ich, in einem Hearing oder beworben.
Das Hearing war ja, ich habe mich vorher im April letzten Jahres beworben und dann bin ich halt über das Hearing, das war dann im Juli, ausgewählt worden und darf eben seit 1.1. diese Abteilung leiten und das freut mich sehr.
Also jetzt quasi nach Tschech Kurt und Primarius Dr. Trimmel, Professor Trimmel, jetzt den Harald Wilschke, der ja auch Wurzeln in Wiener Neustadt hat.
Ja, also meine medizinischen Wurzeln habe ich definitiv in Wiener Neustadt. Ich habe damals 1992 beim Roten Kreuz in Wiener Neustadt angefangen. Deswegen ist es irgendwie auch ein Zurückkommen zum Ursprung der Medizin und das macht auch sehr viel Spaß.
Jetzt, du kürzt es natürlich ab, du bist jetzt nicht der Typ, der sich hier etwas an die Brust heftet. Ich muss das schon sagen, weil ich dich ja da ein bisschen begleiten durfte oder ein Wegbegleiter sein durfte mit vielen unserer Bekannten, die wir damals auch hatten oder in dieser Zeit dabei waren. Du hast ja auch den Notarztwagen als Sanitäter seinerzeit bekannt gemacht. Man kannte dich ja auch aus vielen Ausbildungsheften und so weiter.
Weiß nicht, kannst du dich erinnern? Ich kann mich noch erinnern. Da gab es irgendein Foto, wo wir auf irgendeiner Autobahn, ich glaube, es war damals die A3, im Bau irgendwelche Filme gedreht haben fürs Rote Kreuz. Ja, war sehr.
Mit der Ecorel und dem Hubschrauber.
Das war sehr lustig,
ja. Ja, genau. So, und heute bist du Primar. Wie viele Mitarbeiter hast du? So in Summe?
Nein, in Summe sind es mehr als 60 Mitarbeiter, es sind 57 vollzeitäquivalente Stellen sollen es werden am Ende des Jahres. Also es ist eine große Herausforderung.
Also ich kann mir das gut aus vorstellen, nicht nur weil politische und tagespolitische Themen in der Medizin en vogue sind. Wo siehst du dich als Primar? Siehst du dich da eher im Management? Bist du auch schon noch patientennah? Du hast mir, glaube ich, mal erzählt, dass du auch den einen oder anderen Dienst machen willst.
Ja, ich bin natürlich fürs Management auch zuständig, aber ich fühle mich eher so, also ich bin auch Teil des Teams und über kurz oder lang werde ich auch den einen oder anderen Nachtdienst machen. Aber ich bin hauptsächlich halt Teil des Teams und versuche mit den Mitarbeitern alles weiterzuentwickeln.
Du bespielst mit deinem Team alle OP-Säle, die Intensivstation, die Blutbank meines Wissens, na, Blutbank nicht
mehr. Na, wie, also wie wir haben das? Eben die alle Anästhesien, wir sind verantwortlich für alle Narkosen im ganzen Universitätsklinikum, wir sind für 2 Intensivstationen von den 3 zuständig, wir sind für das NEF zuständig. Wir sind nicht offiziell für den Hubschrauber zuständig, also für den Christoph Ost 3, aber indirekt schon in einer gewissen Weise sind wir den verantwortlich. Den hat ja der Helmut Trimmel nach Wiener Neustadt gebracht, auch den ITH hat er nach Wiener Neustadt gebracht. Das heißt, wir sind sehr verbunden mit dem Hubschrauber, weil er gehört nicht zu uns.
Ja. Du bleibst aber schon noch auch Teil dieses Teams.
Ich bleibe auch noch Teil dieses Teams und möchte auch noch weiter.
Super. Lass uns kurz vielleicht auf einen tagespolitischen Punkt kommen. Wir haben das jetzt immer wieder, es kommt auch immer wieder in den Medien. Der Telenotarzt. Wie unterstützt du in deiner neuen Funktion den Telenotarzt und welche Vorteile ziehen wir aus den Telenotarzt?
Ich glaube, der Telenotarzt ist etwas ganz was Wichtiges, was wir unbedingt einführen müssen. Ich meine, es geht ja schon alleine dieses digital vor ambulant vor stationär. Da ist der Telenotarzt ein Teil dieses Digital-Systems. Der Telenotarzt wird, was macht Telemedizin? Telemedizin bringt einen Spezialisten an Orte, wo er derzeit nicht ist. Und das ist ganz egal, ob das jetzt ein Notarzt ist, ob das Teleintensivmedizin ist, ob das Teledermatologie ist. Telemedizin wird mit Sicherheit unser Medizinsystem revolutionieren. Und ich denke, dass der Notruf 144 hier sehr, sehr große Vorarbeit leistet, dass wir eben diesen Telenotarzt nach Niederösterreich bekommen.
Die Präklinik hat sich ja in diese Richtung auch ein wenig gewandelt, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man jetzt dann hernimmt, früher war ja das irgendwie so ein bisschen load and go, jetzt sind wir wieder in Richtung Therapie mit verschiedenen Devices. Also man erinnert sich, der Defibrillator per se, den es halt damals gegeben hat, mit den sogenannten zwei Bügeleisen, den gibt es also de facto nicht mehr. Also es gibt viele Möglichkeiten, die man draußen machen kann. Wie bist du hier eingestellt?
Ich glaube, dass wir das Richtige zum richtigen Zeitpunkt für den richtigen Patienten machen müssen. Auf der einen Seite gibt es Patienten, die davon profitieren, wenn wir sie draußen behandeln und stabilisieren. Auf der anderen Seite gibt es Patienten, die davon profitieren, wenn wir sie ins Krankenhaus bringen. Ein Beispiel sind alle ICPR-Projekte, die wir in Wien gemacht haben. Das macht schon Sinn, dass ich einen jungen Patienten ins Krankenhaus bringe, um ihn dort an die ECMO anzuhängen. Das ist, da sehen wir ja auch die Zahlen, dass das gut ist.
Ja. Zu dem Thema haben wir in der ersten Folge ja schon gesprochen und da kennen wir deine Meinung dazu, da hat sich ja grob nichts geändert. Ne? Also laden wir Sie natürlich ein, hören Sie die Folge 1 vom 1.0 vom Harald Wischke, so werden wir zu diesen Infos kommen. Ich glaube aber primär schon, dass es hier grobe, und du wahrscheinlich auch, grobe Veränderungen gegeben hat. Also wenn ich jetzt hernehme, die Anfang der 2000er bis heute, ich meine, das sind 26 Jahre, da hat sich natürlich schon einiges getan. Und nicht nur vom Equipment, sondern auch in unserer Struktur, wo ich gleich überleiten darf, vielleicht in wenigen Sekunden.
Nein, ich glaube, dass sich massiv was getan hat. Wir sind einfach besser geworden. Wir sind, wir betreiben jetzt hoffentlich evidenzbasierte Medizin und damit können wir die Mortalität und Morbidität unserer Patienten senken. Also das ist schon etwas, was wir immer machen müssen. Ja.
Ich nehme jetzt eine Überschrift, die nennt sich Brauchen wir Helden?
Was sind Helden?
Was sind Helden? Also
ich glaube, was wir in der Notfallmedizin, in der Präklinik brauchen wir ganz sicher eines nicht und das sind Helden. Ich glaube, das, was wir brauchen gut ausgebildetes Healthcare Professionals. Ja. Ganz egal, wir brauchen einen gut ausgebildeten Notarzt, eine gut ausgebildete Notärztin, wir brauchen gut ausgebildete Sanitäter oder Sanitäterinnen. Mhm. Das ist, glaube ich, das Essentielle. Und dann soll der Patient die Therapie bekommen, die er braucht.
Wenn wir flächendeckend jetzt sprechen, können wir flächendeckend sprechen? Sprichst du über Ballungszentren? Sprichst du in die Peripherie raus?
Ich denke, dass wir auch in der Peripherie eine Professionalisierung des Rettungsdienstes brauchen. Das ist ganz fix.
Wie können wir dem gegenwirken, wenn ich sage, okay, wir haben jetzt in der Peripherie, in der Präklinik den gleichen Ausbildungsstatus wie in Wien oder in St. Pölten oder in Salzburg?
Naja, in Österreich ist er ja eh noch nicht so hoch. Ja. Also ich denke, das ist das Minimum. Ich denke, dass wir viel, viel intensiver ausbilden sollten und viel, viel mehr Richtung Krankenpflegediplom plus Notfallsanität. Also das ist so wie das ACN-Projekt. Das sind für mich Projekte, die zukunftsweisend sind. Also da ist jemand diplomierte Krankenpflegeperson plus eine Ausbildung als Sanitäter plus eine Ausbildung als Anästhesie oder Intensivpfleger. Das sind professionalisierte.
Wenn du jetzt bist du im Management auch, du hast ja ganz viel mit Budgetgesprächen und so weiter zu tun. Wo würdest du da am ersten oder am schnellsten ansetzen, eine Ausbildung zu machen? Ich meine, was wäre da dein Zugang?
Du meinst, am schnellsten die Ausbildung verbessert?
Ja, wie kann ich das machen? Also du wärst jetzt in der Verantwortung, wie würdest du da morgen reagieren, wenn du die Möglichkeit
hast? Ich meine, das, was wir uns fix, Ausbildung ist teuer. Ja. Also das ist, das ist eine politische Entscheidung, möchte ich weiterhin das System fahren, wie ich es jetzt fahre? oder investiere ich etwas? Ja? Mhm. Dass wir in der heutigen Budgetknappheit, die es gibt, hier keine offenen Türen einrennen, das ist eh klar. Ich meine, ich renne jetzt bei meinen Verantwortlichen auch keine offenen Türen ein, wenn ich ihnen sage, ich hätte gern dieses und jenes Gerät neu, weil ich jetzt Primarius geworden bin und das einfach glaube, dass das gut ist. Aber am Ende werden wir uns überlegen müssen, was machen wir oder wo investieren wir das Geld? Und da glaube ich, ist es wichtig, dass wir in der präklinischen Notfallmedizin in die Ausbildung unserer Sanitäterinnen und Sanitäter investieren.
Alles klar. Wie siehst du den Zugang mit den Notärzten? Also wir wissen, dass wenn ich jetzt mit dem Telenotarzt das kurz vergleichen darf, das hat natürlich schon den Vorteil, dass der an einem Ort bleibt und in der Kommunikation gleich mit mehreren oder aus der Ferne hintereinander schneller reagieren kann. Nimmt uns das den Platz des Notarztes?
Der Telenotarzt kann viel abfangen, aber nicht alles. Das ist fix. Wir brauchen auch beim Telenotarzt extrem gut ausgebildetes notärztliches Personal. Also ich meine, das kennt man aus Aachen. Ich war auch mit in Aachen, habe mir das selber angeschaut. Also
erzähl uns
in
kurz
Aachen davon, ja. Ist quasi die, also alle wollen immer nach Aachen, alle, also das ist, dort ist das quasi unter Anführungszeichen das Telenotarzt-System erfunden worden, sagen wir mal so. Mhm. Und das sind die, die als Telenotarzt arbeiten, waren vorher lange in der Präklinik und haben sehr viel draußen miterlebt. Und in Aachen gibt es Konzepte, gibt es eigene Kurse und ich denke, dass man die auch nach Österreich bringen sollte und nicht einfach drauf los meinen, ich bin jetzt der Telenotarzt. Der Christian macht das sehr gut. Der Christian, seine Leute waren auch teilweise in Aachen und ich glaube, dass das gut ist.
Ja, auch der Chefarzt von Niederösterreich, vom Roten Kreuz, der Bernd Schreiner, ist ja auch ein sehr hochrangiger Befürworter und auch Umsetzer. Also der hat ja auch ganz viel schon umgesetzt in die Richtung und jetzt medial. Vor wenigen Tagen gab es ja die erste oder eine wirklich dokumentierte Lebensrettung. Ich kenne den Inhalt jetzt nicht und mehr, ich habe es auch nur über die Medien erfahren. Ich glaube, alles, was uns in diese Richtung weiterbringt, oder können wir uns weiterentwickeln?
Aber ich glaube, dass der Telenotarzt ist nicht der Lebensretter. Der Telenotarzt ist der Lebensretter, weil er den Notarzt freispielt für echte Lebensrettungen. Ich glaube, man muss die Kirche im Dorf lassen.
Das ist
also der Telenotarzt wird mir nicht... Der Telenotarzt wird nie da draußen kritisches Erbemanagement machen können, aber der Telenotarzt schafft mir Freiraum, damit das NEF frei ist, um dann dorthin zu fahren, um das Leben zu retten. Ich glaube,
das stimmt. Ja. Also,
er bringt Ärzte dorthin, wo sie nicht sind, aber er bringt auch Ärzte, er schafft auch den Freiraum, dass wir eben mehr freie NEFs haben.
Ja. Wir wissen ja, dass der niedergelassene Arzt immer weniger wird. Man weiß das aus diversen Stellen. Wahrscheinlich wissen auch die diversen Ärztekammern, wo sie 2035, 2040 sind, wenn es nicht bald mehr Ärzte respektive auf dem niedergelassenen Bereich gibt. Könntest du dir vorstellen, dass es hier eine Kooperation wieder gibt, so wie es früher mal war, wo der niedergelassene Mediziner, so am Land meines Wissens noch gibt es das eh noch, die verbunden sind mit Unterhof Niederösterreich oder mit den anderen Leitstellen in den Bundesländern?
Ja, ich meine, natürlich, es gibt ja ganz gute Beispiele da auch bei St. Pölten in der Nähe gibt es ein wunderbares BVZ,
das große,
das zusammenarbeitet und der fährt ja auch als aktiver Notarzt raus.
Mhm.
Das sind alles Projekte, die funktionieren müssen, aber das ist immer wieder nur Einzeldinge und keine, es ist nicht flächendeckend. Ja.
Okay.
In St. Pölten funktioniert großartig und das ist, die sind sehr motiviert und machen auch einen großartigen Job.
Mhm.
Aber schön wäre es halt, wenn man das in Zwettl oder da hinten in der buckligen Welt auch hat.
Das ist der Punkt. Nicht? Und das ist aber schwierig, wahrscheinlich dort Niedergelassene.
Muss man halt so Motivierte finden, wie ich glaube, wie heißt der Kollege?
Der Peter Klar. Der ist ja auch von uns ein guter Kunde, immer wieder mit uns in Verbindung. Der hat sich auch, glaube ich, sogar ein eigenes NEF
gebaut. Ja, ich glaube auch. Also wir haben auch schon mal mit dem Auto Telemedizin gefilmt, also für das Ludwig-Boltzmann-Institut.
Ah, okay. Nein, also extrem strebsam und kompetent. Das müsste es halt natürlich
dann. Genau, das wäre schön, wenn das öfter geht.
Aber da ist viel Eigeninitiative dabei. Er ist ja auch Anästhesist und hat natürlich auch diese Kompetenzen dann hier sich weiter zu bringen. Ja, Harald, ich glaube einfach nur, wenn ich von Helden spreche, weil ich ja das so gesagt habe, es wird immer Kolleginnen und Kollegen geben, die eine stabile Ausbildung haben, die das sicher gut machen für sich selber. Die Frage ist halt immer nur, was ist für den einen wirklich perfekt und was ist für den anderen?
Ich glaube, dass wir, wie ich es am Anfang gesagt habe, wir brauchen keine Helden, sondern wir brauchen evidenzbasierte Medizin. Und wir müssen nicht irgendwas tun, nur weil es cool ist und schön ausschaut oder toll ausschaut oder beeindruckend ausschaut oder in der Zeitung sich gut verkaufen lässt. Wir sollten Dinge tun, die nachgewiesen den Menschen helfen. Und die Dinge, die den Menschen halt nicht helfen, die kann man ja dann auch wieder unterlassen. Ja? Und wenn, dann sollten wir halt alles auf irgendwelche wissenschaftliche Beine stellen. Ja? Und wenn ich etwas Neues ausprobieren will, neue Techniken ausprobieren will, dann kann ich das im Rahmen einer Studie machen. Aber flächendeckend jetzt zu meinen, dass ich irgendetwas Neues und kleine Operationen am Herzen einführe, das wird halt nicht funktionieren, ja? Weil die kleine Operation am Herzen ist es ja nicht.
Kann das sein, dass sich der eine oder andere vielleicht Daten aus Europa holt oder aus Übersee, wo er mit diesen Daten dann fungiert vielleicht? Kann das sein?
Ja, wir sollen ja auch Daten aus Übersee verwenden, aber wir sollen sie auch respektieren. Und wenn ich zum Beispiel höre, dass wir jetzt überall arterielles Monitoring anlegen und es gibt Daten aus dem New England Journal of Medicine und das ist jetzt nicht die Billigsdorfer Zeitschrift, die es in der U-Bahn zum Pflücken gibt, ja. Wenn da drin steht, dass die Arterie einfach nichts bringt in der Mortalität und bei einem hochseptischen Patienten, dann muss ich das respektieren, ja. Und das einfach nicht mehr machen. Aber man kann es natürlich auch propagieren und sagen, es ist super.
Ja, wir wissen es, weil wir diese Geräte auch gerade, was den invasiven Druck betrifft, verkaufen. Also präklinisch natürlich auch. Ich muss zugeben, zu meiner Zeit hat man präklinisch keine Arterie gestochen. Auch da, glaube ich, wird es nicht an der Kompetenz scheitern, weil Arterie wird nicht so schwer sein.
Ja, das ist kein Kunststück, Arterie zu stechen. Ja. Aber wenn wir halt, es gibt eine wunderschöne Arbeit, die das zeigt, dass das keinen Vorteil bringt. Dann kann ich die Arterie verwenden, wenn sie schon liegt, damit brauchst du nicht krampfhaft stechen.
Wenn ich so ehrliche Worte gleich höre, lass mich gleich zum nächsten Thema kommen. Was haltest du von der supraglottischen Beatmung? Gerade jetzt dann, wie die Leitlinien auch vorgeben, mit den supraglottischen Devices, ohne da jetzt eine Werbung zu machen.
Also ich glaube, die supraglottische Beatmung ist gut. Es ist gut, wenn es auf das IG-Larynxmaske geht, weil das ist die...
Jetzt hat er es gesagt. Da sagen wir gleich Apo-Larynxmasken.
Das steht in den Guidelines, steht die IG-Larynxmaske.
Ja, das stimmt, die IG-Liste.
Es ist gut, dass es auf das umgestellt ist, weil diesen Larynx-Tubus hat kein normaler Anästhesist dieser Welt hat den je routinemäßig oft verwendet. Der ist in den Krankenhäusern nie angekommen und warum soll dann etwas, damit kann man ja noch nicht trainieren. Ja? Und ich glaube, das Training ist alles. Und
aufgrund seiner konstrakten Wiedergebungsphase quasi ist die Larynxmaske, die IGEL natürlich optimal, weil sie die aufgrund der Wärme im Larynx auch toll anpasst und diverse Beatmungsdrücke aushaltet. Ne? Ich glaube, das Problem haben ja andere supraglottische Produkte immer wieder gezeigt, dass es da auch zum Überkaffen gekommen ist und zu etwaigen Verletzungen.
Ja, aber ich meine, prinzipiell ist es eine gute Geschichte, dass jetzt die Larynxmaske eingesetzt wird, weil intubieren braucht man den Patienten nicht. Wir wissen alle, dass das Intubieren nicht in 50, nicht in 100, nicht in 200 Intubationen erlernt wird.
Weil es immer verschieden ist, natürlich, die Situationen.
Dafür gibt es auch genug Literatur. Genau. Also brauche ich das nicht über diese NKI über den Zaun brechen, aber wenn alle gut an Larynxmaske setzen kann, sind wir eh zufrieden.
Okay. Dann bleiben wir gleich bei der Leitung, nehmen wir jetzt den Vector Change auch noch mit hinein. Du bist ja so, ich sage einmal, alter Anästhesist und noch dort.
Danke.
Alt ist er nicht, aber aufgrund deiner Kompetenz. Harry, was hältst du von dem Vector Change?
Dem Vector Change, ja, nein. Da gibt es ja. Da gibt es ja Literatur, dass das gut ist. Ich denke, dass man das sich schon überlegen kann, wenn man es will. Ja? Es ist nicht in den Leitlinien in der Hinsicht. Wenn man sich überlegt, in Richtung ICPR, ist das wieder Zeitvergeudung. Ja? Wenn ICPR hilft dann, wenn ich unter einer Stunde an der Maschine bin, nach dem Herz-Kreislauf-Stillstand. Wenn ich jetzt anfange zum Umbicken, ist es gut, wenn ich einen zweiten Defi habe und das schnell mache, spricht ja nichts dagegen, es zu versuchen. Ja, es gibt eindeutig Literatur, die sagt, dass es gut ist. Okay. Fix ist, es ist nicht in den Guidelines.
Es ist nicht drin. Es wird heute empfohlen.
Es wird empfohlen.
Es wird empfohlen. Wir bereiten uns als Medizintechnikfirma natürlich vor. Wir wollen das natürlich auch machen.
Aber es ist heiß. Also für dich als Medizintechnikfirma ist es gut, weil du brauchst jetzt dann jedes NEF 2.
Das werde ich gerade rot, oder? Nein, also Geräte wär cool, wenn wir zwei platzieren würden. Also das ist aber nicht der Fall. Nein, wir denken so daran und korrigiere mich bitte. Ich glaube, es macht Sinn, wenn man zwei Elektrodenpärchen aufklebt.
Ja.
Und dann steckt einfach um. Die Frage ist immer nur, wie sich das in einem Algorithmus dann abbildet, wenn genau, ich plötzlich absteckt.
Ja,
genau. Weil das Entfernen einer Elektrode kann ja dazu führen, dass die beim nächsten Mal aufkleben nicht mehr gut klebt.
Nein, du musst eine zweite aufpicken.
Musst eine zweite aufpicken, so. Und dann hast du das Problem mit dem Umstecken. Wir können sagen, und das soll jetzt bitte keine Schleichwerbung sein, aber beim Lifepack CH2 ist es wirklich so, dass der in seinem Algorithmus bleibt. Er erkennt natürlich, dass er kurz disconnectiert ist und dann ist er wieder da. Und durch die CPR Insight hast du ja keine Hands-off-Zeiten. So, das war jetzt eine Mega-Werbung. Das gehört jetzt schon gesagt. Das muss man schon. Also wenn Sie bis dorthin jetzt gehört haben, war das bitte eine kleine Werbung. Ja, wir sind schon wieder fast am Ende unserer 2.0. Lieber Harald, im Namen der Firma Colossa Medizintechnik und persönlich von uns wünschen wir dir alles erdenklich Gute. Danke. Für die Zukunft. Ich darf dir aber trotzdem noch, weil ich es ja mit anderen oder unseren Gästen auch immer mache, dich eine Signature-Frage fragen. Welche medizintechnische Erfindung hättest du gerne selbst gemacht?
Die Larynxmaske.
Die Larynxmaske? Naja, es ist alles, das ist was, frage also blöd. Na, dann haben wir über das auch geredet, meine Lieben. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute für die Zukunft. Danke dir, lieber Harald, dass du da warst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast, folgt uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok, damit ihr keine neue Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch und sagen Tschüss.
Und sagen Tschüss.
Tschüss.